Ich fordere eine umfassende Migrationswende unter dem Gesichtspunkt der intelligenten Migration. Also besorgniserregend sind sicher diese überproportionalen Kriminalitätsraten bestimmter Herkunftsländer. Da reden wir dann von Überrepräsentationen im Bereich von 300, 500, 800.000 und mehr Prozent. Es geht um Ausbeutung von Sozialsystemen. Man hat ein Recht daraus gemacht, ein Asylrecht. Wir dürfen nicht zulassen, dass wir sagen, ja, dann kann man halt abends als Frau nicht mehr in den Bahnhof gehen. Wir dürfen nicht zulassen, dass wir sagen, ja, dann kann man halt nicht mehr ins Schwimmbad gehen, weil es zu gefährlich ist. Attentate auf Weihnachtsmärkte oder Messerdelikte, das hat extrem zugenommen. Und dann kommen Kriminologen und die sagen einem dann, aber es hat mit Migration gar nichts zu tun. Es ist bei den Schwimmbaddelikten gesagt worden, das ist der Klimawandel, weil es so heiß ist. Das ist also zum Teil ja zynisch. Das ist nicht eine Multikulti-Romantik und alles ist irgendwie gut, sondern wir müssen unsere Werte verteidigen.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir einen hochinteressanten Gast bei uns in der Sendung. Ich begrüße Frank Urbaniok, Professor für forensische Psychiatrie, womöglich der ja meist zitierteste und ja am meisten vorkommendste Forensiker im deutschsprachigen Raum. Bestsellerautor, hat eben ein Buch geschrieben, Titel Schattenseiten der Migration. Herr Urbaniok, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Vielleicht erste Frage.
Sehr gerne.
Bei diesem Buch Schattenseiten der Migration, worum geht es da konkret? Wie lautet da Ihre Kernbotschaft?
Wie der Titel schon sagt, geht es hier um die negativen Seiten von Migration und Migrationspolitik, also um die Schattenseiten. Und die Kernthese heißt eigentlich, ich fordere eine umfassende Migrationswende unter dem Gesichtspunkt der intelligenten Migration, wie ich das nenne. Und intelligente Migration heißt, es gibt sehr positive Wirkungen von Integration. Es gibt viele Ausländer, die beitragen zur Gesellschaft, die sich einbringen. Es gibt sehr viele positive Potenziale. Das ist die eine Seite. Aber in vielen Themen gibt es gute und schlechte Seiten. Und die schlechten Seiten sind Nebenwirkungen von Migration, sind schädliche Wirkungen. Und da geht es zum Beispiel um überproportionale Ausländerkriminalität bestimmter Migrantengruppen. Es geht um Ausbeutung von Sozialsystemen. Und ich sage immer, man muss sich ehrlich machen, man muss beide Seiten anschauen. Man muss die Potenziale fördern und man muss die Nebenwirkungen begrenzen. Und gerade das Zweite, das Letzte, tun wir zu wenig. Da werden Probleme tabuisiert. Und die fliegen uns in der Gesellschaft um die Ohren. Das hat das Potenzial, die Gesellschaft schwer zu schädigen. Ich sage immer, wenn die Vernünftigen das nicht anpacken und lösen, dann hat es so negative Wirkungen. Die Menschen verlieren Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Gesellschaft. Die Ränder werden gestärkt, die Rassisten werden gestärkt. Und deswegen breit die demokratische Mitte muss diese Probleme anpacken. Und das sieht man im ganzen europäischen Ausland, was die Folgen sind, was die schweren Nebenwirkungen sind. Darum geht es in diesem Buch.
Was ist aus Ihrer Sicht die besorgniserregendste Zahl, auf die Sie bei Ihrer Recherche gestoßen sind?
Also besorgniserregend sind sicher diese überproportionalen Kriminalitätsraten bestimmter Herkunftsländer. Und wenn man sich die Zahlen dann anschaut, da reden wir dann von Überrepräsentationen im Bereich von 300, 500, 800.000 und mehr Prozent. Und dabei muss man sich ja immer vergegenwärtigen, diese nackten Prozentzahlen heißen, es gibt viermal, fünfmal, zehnmal mehr Opfer. Und da sind wir schon im Kern dieser ganzen Thematik, denn wenn einen das interessiert, ob es überproportionale Ausländerkriminalität bestimmter Gruppen gibt, dann muss man Folgendes machen, dann muss man die Quoten, es kommt so ein Stichwort, nationalitätenspezifisch und deliktspezifisch berechnen. Heißt, ich muss mich fragen, wie ist bei gefährlicher Körperverletzung, wie ist der Anteil von Algeriern, von Tunesiern, von Marokkanern bei diesen Delikten? Also man muss die Nationalitäten konkret nennen und man muss die deliktspezifischen Kategorien nennen. Und wenn man das macht, dann ergibt sich einfach ein extrem differenziertes Bild, weil dann sehen wir Nationalitäten, die sind nicht krimineller als die Inländer, die sind sogar weniger kriminell als die Inländer. Und dann sehen wir andere Nationalitäten, wo die Zahlen krass überrepräsentiert sind, wo sie zum Teil explodieren. Und das ist sicher eine der besorgniserregendsten Zahlen, wenn man dieses Ausmaß an überproportionaler Kriminalität sieht. und nicht, also ich will sagen, nicht weniger gefährdend für die Gesellschaft sind natürlich auch Sozialhilfequoten bestimmter Migrantengruppen von 80 oder 90%, die ja nie eingezahlt haben. Das ist auch ein sehr destabilisierender Effekt von negativen Seiten der Migration.
Gibt es da ein Schema, dass gewisse Nationalitäten für gewisse Delikte verantwortlich sind? Beispielsweise besonders viele Algerier dächen zu, besonders viele Tunesier begraben Frauen. Was
Ja,
können Sie dazu berichten?
das ist, es ist genau so, dass eben bestimmte Herkunftsländer bei Delikten wie Messerdelikten, wie Sexualdelikten extrem überrepräsentiert sind. Überrepräsentiert heißt ja immer, dass von der Bevölkerungsgruppe viel mehr Menschen zum Täter werden als von den Inländern. Viel mehr. Und viel mehr kann heißen, es sind dreimal mehr, fünfmal mehr, zehnmal mehr. Und da sage ich, das ist nicht akzeptabel, weil wir eine Fürsorgepflicht gegenüber der eigenen Gesellschaft haben. Aber um Ihre Frage zu beantworten, bei Messerdelikten, zum Beispiel im öffentlichen Raum, Messerstechereien, bei bestimmten Sexualdelikten, Gruppenvergewaltigungen, sind bestimmte Herkunftsländer außerordentlich bis extrem überrepräsentiert.
Gibt es auch Good News, die Sie berichten können, wenn es um Zahlen und Fakten geht? Gute Zahlen, gute Fakten.
Ja, ich habe es schon angedeutet. Also wenn man diese Zahlen eben nationalitätenspezifisch berechnet, dann sieht man, es ist nicht so, dass Migration immer mit Problemen oder mehr Problemen verknüpft ist oder immer mit mehr Kriminalität. Wir sehen Länder, bei denen ist das nicht der Fall. Das sind verschiedene ostasiatische Länder. Es ist Kanada, das sind alte EU-15-Länder. Da sieht man, da haben wir das Problem nicht. Und es gibt sogar Länder, die sind weniger in der Kriminalitätsstatistik vertreten. Auch das gibt es. Das ist etwas Gutes. Also Migration ist nicht immer problematisch und schlecht, sondern hat auch sehr positive Seiten. Und wir sehen aus der Migrationsforschung ja insgesamt, dass es zum Beispiel ganz positive wirtschaftliche Effekte gibt von Migrantengruppen, die einwandern, die sich in die Gesellschaft einbringen, die die Werte teilen, die sich bemühen, die Geschäfte aufbauen. Und da sehen wir zum Teil ja erheblich deutliche oder deutlichere Quoten von Unternehmensgründungen, von bestimmten positiven Effekten, die in der Wirtschaft ausgelöst werden, von Geschäften, die eröffnet werden. Und das muss man immer dazu sagen. Es geht überhaupt nicht darum zu sagen, Migration ist schlecht oder gut. Es hat schlechte und gute Seiten. Es hat sehr positive Effekte und es hat sehr negative Effekte. Wie immer ist das Zauberwort Differenzierung.
Warum ist das so? Warum haben die genannten Herkunftsländer, Tunesien, Algerien, warum sind die öfter straffällig als beispielsweise Asiaten? Warum sind gewisse Bevölkerungsgruppen von gewissen Ländern straffälliger als andere? Was ist da die Ursache?
Ja, das ist ja eine ganz entscheidende Frage und da sind wir ja eben also im nächsten großen Tabuthema, das ja sehr schwierig ist zu besprechen, das Stichwort kulturspezifische Prägungen. Weil ein Narrativ zum Teil vertreten wird, dass man sagt, es gibt gar keine Unterschiede, es ist egal, woher man kommt, das sind alles die gleichen Ausgangsbedingungen, da gibt es keine Unterschiede und die Unterschiede gibt es natürlich. Muss man dazu Folgendes sagen zu diesen kulturellen Prägungen? Kulturelle Prägungen gibt es nicht nur bei Migrantengruppen, die gibt es auch bei uns, die gibt es bei allen Menschen. Und wir haben ja selbst in Europa also Erfahrungen gemacht, wie kulturelle Prägungen zu Mord und Totschlag über Jahrhunderte führen können. Also man darf daran erinnern, das ist ja nicht eine Frage, wir sind generell die besseren Menschen, sondern wir haben wir haben Zeiten gehabt, wo Religionskriege waren, wo man Kreuzzüge geführt hat, wo man sich die Köpfe eingeschlagen hat aus irgendwelchen völlig banalen Gründen. Und wir haben eine lange Entwicklung durchgemacht. Da kann man die Aufklärung, die Französische Revolution nennen. Da kann man so eine Hinwendung zu humanistischem Staatsverständnis, zu Rechtsstaatlichkeit und so weiter nennen. Also das gibt einem ja schon immer so einen Hinweis darauf, das sind ja nicht Phänomene, die man ganz schnell beseitigt. Nach dem Motto, wir haben einmal darüber geredet, jetzt ist es anders. Sondern wir selbst haben Jahrhunderte gebraucht, bis wir bestimmte Werte etabliert haben. Da gehört, wie gesagt, sind demokratische Werte gehören dazu, Rechtsstaatlichkeit, Trennung von Religion und Staat. So. Und wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, dann ist es ja gar nicht erstaunlich, dass wenn Sie aus Herkunftsregionen kommen, in denen zum Beispiel extremistische religiöse Vorstellungen weit verbreitet sind, dass wenn jetzt aus diesen Regionen mehr Menschen kommen, werden mehr Menschen kommen, die solche extremistischen religiösen Vorstellungen haben. Und so ist es auch mit anderen kulturellen Prägungen, mit Eigenschaften und Haltungen. Da kann man nennen ein anderes Verhältnis zu Gewalt. Also wann setze ich Gewalt ein? Wie schnell setze ich Gewalt ein? Ist Gewalt ein naheliegendes Mittel, um meine vermeintliche Ehre zu verteidigen? Ist Gewalt etwas, was zum Männerbild dazukommt? Ist es so, dass ich ein Rollenverständnis habe von Frauen und Männern, wo die Frau dem Mann untertan ist? Das führt dann entsprechend, wenn die Frau sich emanzipiert, zu mehr Problemen. Und so gibt es eine Reihe von Themen, bei denen man leicht erkennen kann, dass da spielen Prägungen, da spielen kulturelle Positionen, Haltung spielen eine große Rolle. Und das Unangenehme an diesen kulturellen Prägungen ist, dass sie eben nicht wie ein Mantel ausgetauscht werden, dass man einmal darüber redet und es ist weg, sondern dass sie eine Hartnäckigkeit haben, eine Langlebigkeit. Und wir sehen das ja sogar dann in der zweiten, dritten Generation, dass sie sich zum Teil akzentuieren. Also dass wir dann sehen, in den nachfolgenden Generationen ist es nicht so, das löst sich alles in Luft auf, weil die dann geboren sind oder den Pass haben, sondern wir sehen zum Teil bei bestimmten Migrantengruppen, sehen wir auch in der zweiten, dritten Generation sehr starke Überrepräsentation von Gewaltkriminalität, extremistische Einstellungen. Und da sind wir schon so im Kernbereich von den Punkten, um die es mir geht. Mir geht es nicht um Begrenzung von Vielfalt. Mir geht es nicht darum, wir müssen das gleiche essen und das gleiche glauben und uns gleich ansehen. Das ist gar nicht mein Thema. Mein Thema sind die Hardcore-Werte unserer Gesellschaft. Das ist ein Verständnis von demokratischen Werten, das ist ein Verständnis von Trennung von Religion und Staat. Das sind extremistische Vorstellungen, Parallelkulturen, Gewalt und Sexualkriminalität und Ausbeutung des Sozialstaats. Das sind so die, ich würde sagen, die vier, fünf großen Werte, die Hardcore-Werte. Und da dürfen wir keine Konzessionen machen. Wir dürfen nicht zulassen, dass wir sagen, ja, dann kann man halt abends als Frau nicht mal in den Bahnhof gehen. Wir dürfen nicht zulassen, zu sagen, ja, dann kann man halt nicht mehr ins Schwimmbad gehen, weil es zu gefährlich ist. Und da lassen wir viel zu viel zu, da lassen wir es einreißen. Und da müssen wir eine viel konsequentere, härtere, deutliche Linie fahren. Und auch immer den vielen, der großen Mehrheit der gut integrierten Ausländer zuliebe, weil die sind ja doppelt betroffen von den Problemen. Die werden selbst häufiger Opfer und die werden dann zu Unrecht in denselben Topf geschmissen. Und das sind alles mehr als gute Gründe, dass wir diese Probleme anpacken müssen.
Würden Sie so weit gehen und sagen, dass die westliche kulturelle Prägung schlicht nicht kompatibel ist mit jener dieser Herkunftsländer, die Sie genannt haben, Algerien, Tunesien, Afghanistan, Syrien, matcht das einfach nicht, wenn man von der kulturellen Prägung ausgeht? Oder ist das überspitzt formuliert?
So würde ich es nicht formulieren, aber ich würde sagen, dass es aufgrund der unterschiedlichen kulturellen Prägungen zum aktuellen Zeitpunkt viel mehr Differenzen und Konfliktpotenzial gibt und andere Einstellungen, die wirklich an zentrale Werte der Gesellschaft gehen. Und das bedeutet ja auch immer, wenn ich sage, wenn aus einer bestimmten Region Menschen kommen, wo extremistische religiöse Vorstellungen viel verbreiteter sind, dann heißt das ja nicht, dass jeder Mensch, der aus der Region kommt, jetzt genauso denkt. Es das heißt einfach, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Zahl höher ist von Menschen, die extremistische religiöse Vorstellungen haben. Das ist der Punkt. Und da wird es einzelne Personen geben, da wird es Personen geben, die anders sind, die sich davon abgrenzen. Und wir müssen ja immer offen sein für diese Differenzierung. Aber wir müssen auch anerkennen, dass wenn viele Menschen aus diesen Regionen kommen, dann werden viel mehr als die Inländer zum Beispiel gewalttätig sein oder zu Gewalt neigen oder viel mehr Menschen werden extremistische Vorstellungen vertreten, werden sagen, wir sind für den Gottesstaat, wir wollen die Scharia, wir wollen den Gottesstaat einführen. Und das ist eine Frage für eine Gesellschaft, das ist die Frage der Kompatibilität. Wie viel von diesem Konfliktpotenzial wollen wir, wie viel tragen wir und vor allem müssen wir uns klar positionieren und sagen, das ist nicht eine Multikulti-Romantik und alles ist irgendwie gut, sondern wir müssen unsere Werte verteidigen für uns selbst. Und auch, ich sage es für die Menschen, die sich integrieren, die Ausländer, die große Mehrheit, die sich integrieren. Und um auf Ihre Ursprungsfrage zurückzukommen, das Potenzial von kultureller Differenz, Das ist auf jeden Fall sehr viel größer als gegenüber europäischen Nachbarländern. Und da auch ein Hinweis zu der ganzen, zum ganzen Asylverständnis. Vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen. Ich sage ja, das Asylsystem, so wie wir es in Europa praktizieren, ist ein krankes System. Das war ja ursprünglich nicht dafür gemacht, dass man gesagt hat, weltweit gibt es eine Anspruchsberechtigung von Menschen, die unter schwierigen Bedingungen leben, dass sie Asyl bekommen, sondern ursprünglich war das mal gedacht für Kriegsflüchtlinge in Europa. Da ist das Problempotenzial auch sehr viel geringer, weil es eben eine viel größere kulturelle Nähe gibt. Und ich finde, alle diese Themen, die wir hier ansprechen, die ja hochideologisch aufgeladen sind, die müssen wir nüchtern, pragmatisch und vor allem ehrlich diskutieren können.
Ist dieses Problem der kulturellen Prägung oder dieses Tabuthema, wie Sie es genannt haben, ist das eigentlich das größte Tabuthema oder gibt es andere Zahlen, Fakten, Themengebieten, die aus Ihrer Sicht fast noch größere Spannungsdebatten hervorrufen?
Also ich sehe ja viele Themen, auch so hinter den Kulissen, bei denen ich beklage eine ideologische Zubetonierung der Themen, die dann schwierig neutral differenziert zu erwähnen sind. Migration ist sicher ein Schicksalsthema für die westlichen Demokratien. Und das ist banal, was ich sage. Da muss man nur in alle Länder, in die europäischen Nachbarländer schauen. Und mit einigen Unterschieden sind die Probleme schon völlig außer Kontrolle geraten oder sind extrem, aber wir sehen die Phänomene, sehen wir in allen Ländern. Wenn Sie Themen ansprechen, diese ideologische Überlagerung, ich finde, wir leben in einer Zeit, wo diese ideologische Überlagerung in vielen Themen sehr stark ist. Ich sage Ihnen mal zwei, drei Beispiele dazu. Es gibt dieses Thema zum Beispiel Falschbeschuldigung. Das heißt, Falschbeschuldigung, dass Menschen wegen Sexualstraftaten fälschlicherweise beschuldigt werden. Und da haben wir eine ähnliche Ausgangslage. Ich vertrete seit 4 Jahren, ich weise darauf hin, dass diese Falschbeschuldigungen, dass sie zunehmen und dass die Menschen, die davon betroffen sind, auch Opfer sind. Und da passiert mir genau das Gleiche in der Diskussion, dass man sagt, ich greife die Glaubwürdigkeit von Opfern an. Also nichts liegt mir ja ferner. Und ich bin seit 33 Jahren in diesem Thema tätig. Ich setze mich vehement für Opfer ein. Und es ist aber so, natürlich gibt es grausamste Sexualstraftaten. Es gibt Opfer von grausamsten Sexualdelikten. Und es gibt viele von diesen Opfern, die größte Schwierigkeiten haben, zu ihrem Recht zu bekommen. Und die haben all unsere Unterstützung und unsere Solidarität verdient, selbstverständlich. Und es gibt Opfer von Falschbeschuldigungen. Und das ist auch etwas, wo viele Menschen oder manche Menschen, Aktivisten, das in der Differenzierung gar nicht in ihr ideologisches Weltbild reinbekommen. Die sagen dann, ach, das ist ganz selten, das gibt es so gut wie gar nicht. Und wenn wir das zu so stark thematisieren, ist das ein Angriff auf die Glaubwürdigkeit der Opfer. Und das ist falsch, weil das sind Opfer und das sind auch Opfer. Und die Diskussion ist genauso ideologisch zu betoniert, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Immer wenn ich mich dazu äußere, was ja absurd ist, gibt es Menschen, die sagen, ja, ich bin auf der Täterseite und ich nehme das Opferleid nicht ernst. Nein, das ist falsch. Ich wende mich gegen die Aktivisten, die das Thema überdrehen und die Trittbrettfahrer, die das Thema instrumentalisieren. Und die nehmen mit der Zeit zu. Wenn sie ein Thema haben, was etabliert ist, dann kommen die Trittbrettfahrer. Und wir kommen bei diesem, wenn wir es hier schon thematisieren, bei dieser Frage von Sexualdelikten. Es war in den 1960er, 70er, 80er Jahre, es war fürchterlich. Das Thema ist bagatellisiert, unterdrückt worden und Opfer hatten gar keine Chance, zum Recht zu kommen. Es ist fürchterlich gewesen. Da hat man Kindesmissbrauch in der Familie war ein Tabuthema, in den Kirchen der sexuelle Missbrauch wurde nicht angesprochen, gibt es alles nicht, haben wir alles nicht. Fürchterlich für die Opfer, ganz grauenhaft. Und es war, das muss man auch sagen, es war die Frauenbewegung, die emanzipatorische Bewegung aus der Frauenbewegung heraus, wo man gesagt hat, man muss auch dahin gucken. Es hat Frauenhäuser gegeben, es hat Opferberatungsstellen gegeben, eine längst überfällige Sensibilisierung zu einem Tabuthema. So, und dann passierte das, was immer passiert, wenn das Thema nach einer Zeit etabliert ist, halbwegs etabliert, dann gibt es irgendwann eine Gegenbewegung im Sinne von, jetzt kommen die Ideologen, die machen ein dogmatisches Thema daraus. Die fangen an, irgendwas zu reden von Rape Culture und alle Männer sind im Grunde potenzielle Vergewaltiger. Es ist ein gradueller Unterschied, die einen machen es, die anderen machen es halt nicht. So, dann wird das zum ideologischen Schema gemacht. Und in dem wird es dann, ich sage mal, totalitär. Weil in diesem totalitären ideologischen Approach ist es dann so, da darf es Falschbeschuldigungen gar nicht geben. Da wird dann am Schluss sogar gesagt, eigentlich ist es egal, was passiert ist. Es ist ja immer ein Problem und da entfernen wir uns natürlich von jeder Differenzierung und da werden diese totalitären Opfervertreter, die machen genau das Gleiche, was früher mit den tatsächlichen Opfern passiert ist, die stigmatisieren die neuen Opfer, die der falsch beschuldigt und die fallen durch die Maschen, weil die nicht ins System passen. Es ist ein weiteres Beispiel. Ich könnte Ihnen weitere Beispiele aufzählen. Es ist immer dieser Mechanismus. Es gibt etwas, was ein sowohl als auch hat, was eine Differenzierung hat, was nicht schwarz oder weiß ist. Und das packen sich die Ideologen und die überdehnen das in der totalitären Richtung und machen da eine Religion draus. Und dann gibt es Schäden, dann gibt es Opfer, dann gibt es wieder neue Opfer, die über die Klinge springen müssen. Und so ist es in der Migrationspolitik natürlich auch. Man hat ein gutes Anliegen, man sagt, man will weltoffen sein, man will gegen Diskriminierung sein, gegen Rassismus. Selbstverständlich, selbstverständlich, völlig richtig. Und dann überdreht man das und sagt, man darf Probleme von Ausländern gar nicht ansprechen, weil es diskriminierend ist und weil es rassistisch ist. Das ist der gleiche Kipppunkt, wo es überdreht wird, wo es totalitär wird und wo es total falsch wird.
Was würden Sie sagen, was ist in dieser ganzen Migrationspolitik, Debatte, was ist da das Kernproblem?
Das Kernproblem ist zunächst mal, dass es ein ideologisch überlagertes Thema ist, dass man da nicht neutral und faktenorientiert darüber diskutieren kann oder dass es sehr schwer ist, so muss man sagen. Nicht ist übertrieben, aber dass es sehr schwer ist, weil sofort diese Stereotypen kommen. Ich kenne das ja selber, da wird, ich thematisiere das, ich sage, wir müssen das anpacken, Gesellschaft muss sich ändern. Da gibt es den Kurzschluss, ah, der redet über Ausländerkriminalität, das ist ein Rechtsradikaler und Rassist. Das ist diese dumpfe Propaganda, mit der dann einfach Diskussionen unterdrückt werden. Das ist eine große Hypothek in dem Thema. Und ich erlebe das ja auch mit meinem Buch jetzt. Da gibt es Vorträge von mir, die abgesagt werden, wo politisch interveniert wird, wo man sagt, das ist kompliziert, das Thema. Die Menschen könnten das missverstehen. Und sind diese ganzen Mechanismen. Ich würde sagen, das ist das Hauptproblem. Und wir leben ja in einer Demokratie. Wir leben ja davon, dass wir den Menschen, der Bevölkerung zutrauen, dass sie mit Fakten und Wahrheiten umgehen können. Und wenn wir das Vertrauen verlieren, wenn wir sagen, wir biegen das um, wir müssen das umdrehen, wir müssen es irgendwie so verpacken, dass die Menschen sich nicht aufregen, dass sie beruhigt sind. Das ist das Kardinalproblem in diesem Thema. Und wenn wir das machen, wenn wir Menschen einreden, das Problem gibt es gar nicht, wenn es Experten und Funktionäre gibt, die sagen, ach, Problem, es gibt es gar nicht, es gibt es gar nicht. Sie kennen das, es gibt ja Angriffe gegen mich, aber ich hätte erfunden den kriminellen Ausländer, das gibt es alles gar nicht, das ist Propaganda. Dann haben wir auch nicht die Kraft, das zu ändern, weil dann viele Menschen denken, ja, die Experten sagen doch, es ist gar nicht so schlimm, es ist nicht. Aber es ist eine, ich sage, ich schreibe das in meinem Buch, es ist eine Desinformationskampagne. Da wird mit falschen Argumenten, werden die Probleme zugedeckt und das verhindert natürlich schon, das zu lösen, weil dann die Diskussionen in einem ideologischen Stereotyp sind. Die einen sagen, die Probleme gibt es, die müssen wir lösen. Die anderen sagen, die Probleme gibt es gar nicht. Die nächsten sagen, es sind soziale Ursachen, es sind die jungen Männer, es hat mit Migration nichts zu tun. Und jeder, der es thematisiert, der ist in Deutschland ganz stark, der hat aus der NS-Geschichte nichts gelernt. Das ist ja die Tonalität, in der die Debatte stattfindet. Und das verhindert, dass man das löst. Und man muss es lösen, weil die Menschen erleben das in ihrem Alltag und die verlieren dann das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates und der Politik. Das ist ein großes Problem.
Man hat diese Ideologisierung der Migrationsdebatte eigentlich angefangen. Sie sind ja schon lange dabei, beobachten diese Debatte, diese Diskussionen.
Ja.
Was war ursächlich dafür? Wann hat das angefangen? Wer ist vielleicht dafür verantwortlich?
Ich würde sagen, es gibt eigentlich zwei Bewegungen in dieser Diskussion, die relevant sind. Die eine Bewegung ist in diesem Bereich ganz klar, ist ein, man kann so sagen, ein linksideologisches Narrativ. Und das heißt, weil man Menschen nicht diskriminieren will, was ja richtig ist, vollkommen richtig, überdreht man das und sagt, Probleme darf es gar nicht geben. Also es darf gar kein Problem, das darf nicht benannt werden, weil das sofort etwas Diskriminierendes hat. Und da wird die Diskriminierung wird ja einfach überdreht. Da wird die Diskussion tot gemacht. Und es ist ein Weltbild, in dem man sagen kann, Probleme zwischen Menschen, es ist nur sozialisationsbedingt. Es hat gar nichts mit Kultur zu tun, es hat nichts mit Persönlichkeitseigenschaften zu tun, es hat mit dem nichts zu tun. Es ist, wir müssen nur sozial, wir müssen nur integrieren, wir müssen nur genug machen, wir müssen den Sozialstaat genug ausbauen. dann nivellieren sich alle diese Unterschiede. Und ich meine, das Motiv kennen wir. Das ist ja ein, kann man sagen, ein klassisches marxistisches Motiv im Sinne von, das Sein prägt das Bewusstsein. Das heißt, wir müssen nur das Sein ändern und die Umstände, und dann gibt es gar keine Probleme. Und das ist naiv. Das ist naiv. Es ist soziale Umstände und das alles sind wichtige Sachen, aber es gibt eben, wie hier gesagt, kulturelle Prägungen. Und es ist nicht nur eine Frage, wir müssen uns bemühen in der Integration, wenn wir da alles machen, dann gibt es keine Probleme. Das ist ein Narrativ, was stark in einem Weltbild verankert ist, in dem es heißt, Migration ist rosarot und rundrum gut und da gibt es nichts Problematisches daran. Und ein zweites Element, was da auch eine Rolle spielt in dieser Diskussion ist, das ja stimmt, dass aus einer wirtschaftlichen Perspektive gesagt wird, unsere Länder brauchen Migration wegen dem demografischen Wandel und dem Arbeitskräftemangel, was ja stimmt grundsätzlich. Aber auch aus dieser Sicht kommt es dann zu einer Einseitigkeit, dass man dann sagt, oh, wir wollen gar nicht so sehr was Problematisches diskutieren, weil wir dann das Potenzial vermindern und wir die Diskussion dann erschweren für die gute Migration. Beide Elemente führen am Schluss dazu, dass also in einer eklatanten Weise seit, kann man sagen, Jahrzehnten und verstärkt in den letzten 15 Jahren die Probleme politisch totgeschwiegen, verdeckt werden. Da gibt es eine ganze, ich würde sagen, Armada von auch Experten, die einem immer erklären, das hat alles nichts mit Migration zu tun. Und das ist falsch. Die Probleme, die existieren und die darf man nicht unter den Tisch wischen.
Sind wir schon so weit, dass diese Probleme sich sozusagen quasi verselbstständigen? Haben wir, wie Sie vorhin gesagt haben, einen Kipppunkt schon erreicht? Oder kann man quasi noch etwas machen? Wie würden Sie so den Stand dieser Migrationspolitik einschätzen?
Ja, also meine Analyse ist ja sowieso immer so, dass ich sage, egal ob Kipppunkt oder nicht, wir können immer was machen. Wir können morgen anfangen, wenn wir Probleme sehen, haben wir gar keine Wahl. Wir müssen morgen anfangen, das zu ändern und anzupacken, generell. Aber in der Analyse, wenn man die Länder vergleicht, dann kann man sagen, es gibt Länder, in denen der Kipppunkt natürlich überschritten ist. Also die Beispiele sind bekannt. Man sieht Schweden, da sieht man in der zweiten, dritten Generation mittlerweile ein Ausmaß an Bandenkriminalität, an Morden, wo der Staat zum Teil die Kontrolle verloren hat. Man kann nach Frankreich schauen, da kann man sagen, da sind bestimmte Viertel sind verloren. Und wenn in Brüssel es, ich glaube, im letzten Jahr über 90 Schießereien auf offener Straße gegeben hat, dann weiß man, dann hat das Ganze ein Ausmaß erreicht. Oder denken Sie an die Niederlande, wo es durch die Morok-Mafia Exekutionen auf offener Straße gibt. Da ist sicher ein Bereich da, oder ein Level schon erreicht, wo der Staat zumindest teilweise die Kontrolle verloren hat. Und wir sehen diese Phänomene eben in den Ländern, finde ich, unterschiedlich stark ausgeprägt. Auch in Deutschland, wenn man dann, also nicht mehr ins Schwimmbad geht, wenn man abends im Bahnhof meidet, weil es Messerstechereien geben kann, weil wir Securities in den medizinischen Institutionen haben, weil man sagen, jetzt ist das Personal gefährdet, da kann es zu Gewalt kommen. Da sieht man so an den Zeichen, wo hat sich unsere Gesellschaft hin entwickelt, wie hat sich das schon stark verändert, wie ist das schon in die Gesellschaft eingedrungen. Und da würde ich sagen, sind wir in der Schweiz in einer etwas besseren Situation. Die Probleme sind in den Nachbarländern, ich habe sie genannt, Frankreich, Deutschland, Schweden, Niederlande, sind weiter fortgeschritten als bei uns. Aber es das heißt nicht, dass wir nicht die gleichen Probleme haben. Ich sage immer so gerne, wir sind vielleicht 4, 5 Jahre noch zurück von den Zuständen, die wir in den anderen Ländern haben. Und wir sollten alles daran setzen, dass wir nicht die gleichen, in der gleichen Intensität die Probleme bekommen. Wir haben sie heute schon. Wenn Sie nach Genf gucken, wenn Sie nach Zürich gucken, wenn Sie nach Basel gucken, wenn Sie Freitag, Samstag in den Ausgang gehen, wenn Sie, wie gesagt, auf Notfallstationen gucken, es ist nicht so, dass wir die Probleme nicht haben. Aber ich würde sagen, wir haben noch etwas mehr Luft, dass wir, wenn wir jetzt umsteuern würden, bessere Chancen hätten, diese gravierenden Kontrollverluste, die wir in anderen Ländern sehen, zu vermeiden. Und wir haben einen zweiten Vorteil. Wir haben doch, weil wir nicht in der EU sind, ein etwas mehr Beinfreiheit, etwas mehr Spielraum. Und ich plädiere ja auch in dem Buch, gerade in der Asylpolitik, wir sollten das nutzen. Wir sollten das nutzen und zu unserem Vorteil verwenden, dass wir nicht die Zustände bekommen, die wir in unseren Nachbarländern sehen.
Können Sie es sich erklären, warum sich so viele Menschen diesen Problemen verwehren, verweigern, die Augen verschließen? Was ist da die Ursache?
Also allgemein ist es eine allgemein menschliche Eigenschaft, dass man gerne sich den Problemen widmet, die leicht sind und die man leicht lösen kann. Und dass man unangenehmerweise sind die wichtigen Dinge und die schwierigen Probleme sind ja auch Dinge, die schwierig sind und die unangenehm sind. Und die Tendenz hat der Mensch sowieso. Ich sage manchmal ganz gerne als Gesellschaft, wir kontrollieren gerne die Dinge und lösen gerne die Dinge, die leicht zu kontrollieren und zu lösen sind, aber nicht die, die wichtig sind. Das zeigt sich auch in dem Migrationsthema. Es ist ein schwieriges Thema. Man ist in einem ideologischen Minenfeld, wenn man da unterwegs ist. Man muss sich ja, mit schwierigen Menschen, schwierigen Situationen, zum Beispiel in extremistische Religiosität und so weiter, muss sich da bewegen. Das sind unangenehme, unbequeme Themen, aber die unangenehmen sind meistens die wichtigen. Und das spielt eben auch da eine Rolle, dass man das nicht gerne anpackt. Und dann kommt die schon angesprochene extreme ideologische Überlagerung, dass man, das kann ich ja mit meinem Buch auch sagen, von bestimmten Kreisen sofort zu einem Shitstorm ausgesetzt ist, dass man da beschimpft wird als Rassist und das ist sowieso völlig unrealistisch, was man da vorschlägt und das blockiert die Diskussion enorm. Und da würde ich immer sagen, von dem dürfen wir uns nicht beeindrucken und entmutigen lassen, weil so durch diese Mechanismen werden Probleme eben verschleppt und es wird immer schwieriger, die zu lösen, es wird immer teurer, es wird immer mit mehr Nebenwirkungen ja, das sind die Mechanismen, die dazu führen, dass wir so handlungsunfähig in dem Thema.
Ist der Schweizer Justizminister Beat Jans der Mann, der dieses schwierige, große, dringende Problem zu lösen imstande ist?
Also, ob er dazu imstande ist oder nicht, das mag ich aus der Distanz nicht beurteilen. Ich glaube, die volle Dimension und die Handlungen, die nötig sind, die sind sicherlich da noch nicht angekommen. Das kann man sagen. Und es wird ja oft damit argumentiert, das geht nicht und das ist schwierig und viele Dinge aus meiner Sicht, so schreibe ich das in meinem Buch, sind eine Frage vom politischen Willen. Sind eine Frage vom politischen Willen. Sind nicht so, dass man Schulterzucken sagen muss, man kann nichts machen. Also ich nehme vielleicht ein konkretes Beispiel. Wir haben Länder, die ihre Leute nicht zurücknehmen, was ich finde, was ein aggressiver Akt ist. Also wenn Länder sagen, unsere kriminellen Bürger nehmen wir aber nicht zurück. Und wir machen es so, wir sagen, das ist unangenehm, aber wir können nichts machen. Und wir behandeln diese Länder, die nicht kooperieren, genauso wie die Länder, die kooperieren. Und da kann man sich mit dem gesunden Menschenverstand fragen, ist das sinnvoll, dass die Länder, die mit uns in dieser Weise nicht kooperieren, dass die genauso Entwicklungshilfe bekommen, dass die genauso, ich würde mal sagen, wie die anderen Länder behandelt werden, sollte man da nicht Unterschiede machen, als ein Beispiel. Dann gibt es das ganze Thema Asylrecht, um da nur ein Wort zu sagen. Das europäische Asylrecht ist aus meiner Sicht ein krankes System, weil was haben wir gemacht? Oder wir, die Gerichte, die europäischen Gerichte haben Standards definiert, über die letzten 20 Jahre immer mehr Standards definiert, was alles zum Asylrecht führt. Und in dem Ergebnis ist es so, dass es eine potenzielle Eintrittskarte gibt, je nachdem, wie man es rechnet, von Hunderten von Millionen Menschen auf dieser Welt, weil man Standards angelegt hat und gesagt, wenn man unter den Bedingungen lebt, dann ist das ein Asylrecht. Und der Punkt ist, man hat ein Recht daraus gemacht, ein Asylrecht. Also wie ein Blankoscheck und hat gesagt, wer diese Kriterien erfüllt, wer unter solchen Umständen, der hat einen Blankoscheck, der hat eine Eintrittskarte. Und das kann man sich schon leicht vergegenwärtigen, dass das natürlich absurd ist, wenn wir für potenziell Hunderte von Millionen Menschen eine Eintrittskarte ausstellen. Und wir sind ja dann nur froh, dass die nicht alle gleichzeitig kommen und dass vielleicht sogar eher die vielleicht dann problematischeren kommen, die anderen bleiben zu Hause. Aber das ist vom Grundsystem, es ist ein Konstruktionsfehler, ein Recht. Weil das führt dazu, ein Recht führt dazu, dass wir die Steuerung abgeben. Dass man nämlich sagt, es gibt ein juristisches Recht und so wird es diskutiert. Da gibt es einen IS-Kämpfer in Deutschland, der 5 Jahre im Vollzug gesessen hat und den man dann ausschaffen will ins Land. Und da sieht man, was diese Argumentation, was dieser Konstruktionsfehler bewirkt. Da sagt man dann, das ist ein IS-Terrorist. Und weil er ein IS-Terrorist ist, wird er wahrscheinlich in seinem Heimatland Repressionen ausgesetzt sein, wird er in Strafvollzug kommen. Und der Strafvollzug da, der läuft nicht nach Gesichtspunkten, wie wir das richtig finden. Das führt in der Konsequenz dazu, dass man sagt, ach, den kann man gar nicht ausschaffen. Und da gibt es dann, juristisch gibt es dann die Position, dass man sagt, und da wird es dann ganz paradox, gerade weil er so gefährlich ist und deswegen Probleme im Heimatland hat, hat er ein Recht, hier zu bleiben, egal wie gefährlich ist, egal wie er unser System schädigt. Und da sieht man diese ganze Absurdität, die mit dem Recht verbunden ist. Und da sage ich als politische Position, ein humanitäres Engagement für das ich mich einsetze. Und gerade die Schweiz sollte ein humanitäres Engagement in ihrem Selbstverständnis hochhalten, muss demokratisch legitimiert als Entscheid von dem Land kommen und muss eine souveräne Entscheidung von dem Land sein und muss den Boden haben, dass es von der Bevölkerung demokratisch legitimiert. Und es kann nicht so sein, dass das übersteuert wird durch letztlich Bürokraten, Juristen, die im Elfenbeinturm sitzen und die gute Menschen sein wollen und die sagen, wir stellen hier dauernd Blankoschecks aus und wir werden als Staat übersteuert. Und so wird ja argumentiert, so wird in Deutschland auch argumentiert, dann gibt es rechtliche Möglichkeiten und Sachen. Es ist ein Recht, der darf gar nicht zurück. So. Und das ist auch eine Folge von dem, ich habe ja mit Balthasar Glättli diese Diskussion geführt. Und sein Argument ist ja zum Beispiel, er sagt, es kommen die Richtigen. Und sein Argument ist, er sagt, es kommen die Richtigen. Zwar haben von denen, die kommen, kriegen nur 25% Asyl, aber 75% bleiben, weil man die nicht rückschaffen kann. Und er argumentiert so und sagt, es kommen die Richtigen. Man könnte natürlich auch sagen, es zeigt, wie falsch das System ist, dass sie nämlich von denen, die gar keine Berechtigung haben, bleiben 50% im Land, die kriegen sie gar nicht mehr raus. Man kann es ja auch so sehen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ein Systemfehler ist, dass über europäische Gerichte ein Recht gezimmert worden ist, was die Souveränität des Staates übersteuert in einem ganz entscheidenden Punkt für staatliche Souveränität. Und das ist ein Webfehler des ganzen Systems.
In Deutschland sieht man das jetzt auch, also diese härtere oder zumindest versucht härtere Gangart in der Migrationspolitik. Man spricht zumindest über Abschiebungen. Grenzschutz wird mehr oder weniger praktiziert. Mit was für Gefühlen beobachten Sie die aktuelle Regierung oder die neue Regierung von Friedrich Merz mit Innenminister Dobrindt? Ist das gut? Ist das schlecht? Kann er diese Migrationspolitik, diese Wende herbeiführen?
Ich habe das ja in meinem Buch schon diskutiert und auch aufgenommen. Es ist sicher gut, wenn man Grenzen mehr kontrolliert, wenn man mehr Steuerung hat und da gibt es gute Maßnahmen da drin. Aber ich sage, es braucht eine umfassende Wende im Gesamtsystem. Deswegen schlage ich ja 17 Maßnahmen vor, nicht eine Maßnahme. Und wenn man das Gefühl hat, dass, weil man Grenzen mehr kontrolliert, dass damit alle Probleme gelöst sind, das ist völlig illusorisch, weil es ist ein so umfassendes Problem, das muss man an der Wurzel packen. Da braucht es viele Stellschrauben, an denen man drehen muss. Das heißt, ich habe es angesprochen, das heißt, die roten Linien verteidigen. Man muss Ausschaffungen muss man verbessern. Da gibt es Maßnahmen, die man machen kann. Ich weiß, anderes Reizthema. Ich spreche mich dafür aus, dass man Pässe auch wieder entzieht bei schwerem Integrationsversagen als Voraussetzung, dass sie überhaupt ausschaffen können. Also da gibt es ganz viele technische handwerkliche Dinge, die man machen muss. Und von denen ist die aktuelle Regierung noch meilenweit entfernt.
In Deutschland machen immer mehr solche Attentate, Schlagzeilen, Mannheim, Solingen, Aschaffenburg, um nur wenige zu nennen. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie wieder von so einem schrecklichen Vorfall, von so einem Attentat hören? Erstaunt Sie das? Sind Sie da abgestumpft? Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Also die Attentate sind ja die Spitze des Eisbergs der Gesamtproblematik. Es sind ja die, die dann in die öffentliche Diskussion rücken, weil man dann sieht, wieder einmal jemand mit einem bestimmten Migrationshintergrund. Und wir haben Attentate auf Weihnachtsmärkte oder Messerdelikte. Das hat extrem zugenommen. Und es ist vollkommen klar, das ist das, was wir besprochen haben. Da sind bestimmte Herkunftsländer eklatant überrepräsentiert. Und wenn so ein Attentat passiert, dann wird einem das so richtig vor Augen geführt. Es gibt eine Diskussion, 3, 4 Tage. Und Sie sehen aber auch da ein fast Ritual in der Diskussion. Es wird natürlich, macht das betroffen, das wird auch zum Ausdruck gebracht. Es werden die Opfer werden bedauert. Aber es folgt sehr, sehr schnell, folgt dann, man darf das jetzt nicht instrumentalisieren. Man muss jetzt mit kühlem Kopf. Und das geht so 3, 4 Tage und dann geht es weiter wie bisher. Und diese Attentate sind von daher so ein Symptom für das Ritualmäßige der Debatte, dass man dann ein Prozedere hat, wie man das gesellschaftlich verarbeitet, aber es führt nicht zu einer grundlegenden Änderung des Systems. Und diese Attentate, wie ich sage, sind eigentlich die Spitze des Eisberges, sind die Spitze einer extremen Kriminalität, wo darunter ganz viele andere Messerdelikte sind, wo Gewalt im öffentlichen Raum ist, wo andere Gewalttaten sind, das ist die Spitze vom Eisberg, die einem das deutlich macht. Aber ich würde fast sagen, natürlich ist das ein Problem, sind solche Taten ein Problem. Aber zahlenmäßig das viel größere Problem ist der Eisberg darunter, von dem ich ist.
Würden Sie eigentlich noch sagen, Deutschland ist ein sicheres Land oder trifft es aus Ihrer Sicht nicht mehr zu?
Ja, ich bin, ja, Sie merken das selbst nicht so, der immer sagt, entweder oder schwarz-weiß, sicher, unsicher. Es ist ein unsicheres Land, als es vor 10, 15 Jahren gewesen ist. Und das, ich habe es gesagt, das sehen Sie ja schon an den alltäglichen Dingen, wie gibt es Übergriffe auf medizinisches Personal, auf Feuerwehrleute, wie ist es für Polizisten, was ist deren Arbeitsrealität, wie sind Schwimmbäder. Das kann ja jeder selbst beobachten, dass sich da die Sicherheitslage also markant geändert hat, die hat sich geändert. Und jetzt von sicher und unsicher, das ist am Schluss immer relativ, wenn Sie in Südamerika in irgendeinem, ist es noch mal viel unsicherer. Das soll nicht der Maßstab sein, aber ich würde von daher sagen, ja, es ist unsicherer geworden und die Probleme sind noch mal drängender und umso mehr Handlungsbedarf, lieber gestern als heute.
Und warum wird dieses Messerproblem immer mehr sichtbar? Warum hören wir fast täglich von Messervorfällen oder von der Tatwaffe im Messer? Was hat sich da in der Psychologie der Täter verändert? Wie ergründen Sie das?
Ja, da sind mehrere Faktoren dafür verantwortlich. Das eine ist, wenn Hemmschwellen generell sinken, wenn das Bedrohungsgefühl steigt, wenn das auch steigt, wenn Sie Gruppen haben, die dann im Ausgang unterwegs sind und Raubdelikte begehen, dann gibt es eine Eskalationsspirale, weil dann die sind dann bewaffnet, dann sagen andere, ich muss mich auch bewaffnen. Und insgesamt ist es ein Symptom dessen, dass Hemmschwellen insgesamt gesunken sind. Wir haben auch früher Gewalt gehabt, wir haben auch schwere Gewalt gehabt, aber das Ausmaß und die Verbreitung von Gewalttätigkeit, die schnell ausgelöst werden kann, das hat sich gesteigert. Und dann haben Sie, wenn Sie mal ein Klima haben, in dem Hemmschwellen sinken, in dem es mehr Gewalt gibt, nährt die Gewalt die Gewalt, weil dann die Menschen noch mal mehr fokussiert werden auf Gewalt, weil sie dann vielleicht sagen, ich muss mich verteidigen, ich muss das machen. Also eine aggressive Stimmung, so wie sie eine Deeskalation, wie das eine Dynamik haben kann, dass es deeskaliert, dass eine Gesellschaft entspannter wird, kann sie aufgeregter, kann sie gewaltbereiter werden, können Hemmschwellen sinken und dann steigen auch Phänomene mit mehr Gewalttätigkeit, dann haben sie mehr Menschen, die mit Messern unterwegs sind. Und wir haben es gesagt, wenn Sie die Messerkriminalität aber anschauen, dann gibt es auch da einen migrationstypischen Teil da drin, weil eben Menschen mit Migrationshintergrund bei Messerdelikten stark überrepräsentiert sind. Und dann kommen Kriminologen und die sagen einem dann, aber es hat mit Migration gar nichts zu tun, es sind halt junge Männer oder es ist bei den Schwimmbaddelikten gesagt worden, das ist der Klimawandel, weil es so heiß ist. Das ist also zum Teil ja zynisch, wenn man die Menschen versucht, damit zu beruhigen mit solchen Aussagen.
Was auch vielen vor den Kopf stößt, ist, wenn nach so einer Attacke, nach so einem Attentat der Täter dann schuldunfähig gesprochen oder eingeschätzt wird. Wie kann das sein oder wie begründen Sie oder wie erklären Sie sich
Ja,
das?
da sage ich natürlich immer, es hängt vom Fall ab. Also da würde ich jetzt nicht pauschal sagen, das ist immer falsch, sondern da bin ich sehr vorsichtig, das von außen zu beurteilen, weil dafür muss man den Fall gut kennen. Da gibt es auch zwei Dinge, die man dazu sagen kann. Wir sehen auch, dass es mehr psychisch auffällige Straftäter gibt in den Kliniken. Das heißt, es sind nicht nur die Menschen, die jetzt generell eine Gewaltneigung haben, sondern anscheinend gibt es auch mehr Personen mit Migrationshintergrund, die gefährliche psychische Störungen haben. Wenn es eine solche Störung gibt, also wenn jemand zum Beispiel eine Schizophrenie hat und er ist nicht in der Realität und er hört eine Stimme, die ihm befiehlt innerlich, du musst das machen, dann ist er nach unserem Rechtssystem schuldunfähig. Das muss man prüfen und das muss man bei jedem Ausländer, Inländer gleich prüfen. Aber das Problem fängt wieder bei der Überproportionalität an, wenn wir sehen, dass wir Herkunftsländer haben, in denen es viel häufiger zu Gewaltdelikten kommt oder vielleicht auch häufiger zu gefährlichen psychischen Erkrankungen. Da müssen wir uns dann ehrlich machen und dann ist es ein Problem, das wir angehen müssen. Aber ich würde nicht aus der Entfernung dann sozusagen sagen, ja, da läuft immer was falsch und das ist zu Unrecht, ist der schuldunfähig dort beurteilt worden. Es gibt die Fälle, wo es nicht richtig abgeklärt wird, aber dass man das abklärt, wenn jemand psychisch krank ist, dann ist er nach unserem Rechtssystem, wenn die psychische Krankheit dazu führt, dass er nicht mehr in der Realität ist, dann führt das zu einer Schuldunfähigkeit.
Kann jemand, der so ein Attentat verübt, mit einem Messer, der mit einem Auto in eine Menge rast, der mehrere Menschen verletzt oder sogar tötet, kann so ein Mensch wieder resozialisiert werden? Ist das möglich aus Ihrer Sicht?
Ja, es ist möglich, es ist total unterschiedlich, weil Straftäter sind nicht, es gibt nicht den Straftäter, sind nicht alles die gleichen Menschen, es sind total unterschiedliche Menschen. Man kann das nicht am Verhalten wie automatisch ableiten. Dafür muss man den Fall gut kennen, muss man die Person gut kennen, muss man das Motiv kennen. Und ich sage gerne immer im Bereich von Straftätern, ich bin jetzt 33 Jahre in dem Bereich unterwegs, ich habe es fürs Buch nochmal so rekapituliert, ich habe über 5000 Täter gesehen in der Zeit. Und wenn es eine Aussage dazu gibt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und das sind total unterschiedliche Menschen und Konstellationen. Und man muss immer den Einzelfall dann gut verstehen, damit man versteht, was ist die Gefährlichkeit, was kann man machen. Dafür ist es wichtig, das dann genau anzuschauen.
Was wäre aus Ihrer Sicht in der Schweiz, in Deutschland, in anderen Ländern in Europa jetzt sofort angezeigt, um, also als Lösung in dieser Migrationsproblematik jetzt sofort angezeigt, um den größtmöglichen Nutzen zu erreichen? Was wäre aus Ihrer Sicht die beste Herangehensweise an dieses Problem, um den größtmöglichen Nutzen zu erzielen?
Ja, jetzt könnte ich ja sagen, wenn man meine 17 Maßnahmen verwirklicht, also wenn man das auf der breiten Ebene macht und wirklich eine umfassende Migrationswende dort in die Wege leitet, wichtige Maßnahmen von dem sind, die ich schon erwähnte, also wäre, wenn man das Asylrecht ersetzt durch Kontingente. Das wäre schon was extrem Wichtiges. Das wird den europäischen Staaten schlecht gelingen. Das könnte die Schweiz aufgrund ihrer politischen Situation sogar noch eher umsetzen. Und das andere, aber was man morgen machen könnte, morgen könnte man die Zahlen offenlegen. Also das, was ich jetzt mühsam manuell berechnet habe, wenn der politische Wille da wäre, könnte man morgen die Zahlen veröffentlichen, könnte man das darlegen. Und das, glaube ich, würde der Diskussion eine andere Richtung geben, weil wir dann von den Fakten ausgehen würden. Das wäre eine Maßnahme, die sofort etwas ändern würde in der Diskussion. Und dann der dritte Punkt, den ich vielleicht herausgreifen, ich mach doch noch zwei Punkte. Also der dritte, den ich herausgreifen würde, ist der, wir müssen mehr Integration fordern. Wir dürfen das nicht zulassen, dass schleichend unsere Regeln missachtet werden, dass wir nicht hingucken, sondern wir müssen Integration viel forcierter einfordern und müssen sagen, das geht, das liegt drin, das liegt nicht drin. Und dann müssen wir auch sanktionieren, wenn das nicht erfolgt, auch Menschen dann ausschaffen, wenn dann es ein schweres Integrationsversagen gibt. Und ich sage einen letzten Punkt auch noch, weil der immer so ein bisschen vergessen geht und der ist aber auch sehr wichtig. Wir müssen uns in der Polizei und Strafvermittlung anders aufstellen. Also wir brauchen spezialisierte Einheiten, die zum Beispiel organisierte Kriminalität ermitteln. Das tun wir viel zu wenig, auch in der Schweiz zu wenig. Das ist ressourcenintensiv, das ist anstrengend und das geht im Tagesgeschäft schnell verloren. Und wir sehen das zum Beispiel in Deutschland bei der Clan-Kriminalität, wo in Nordrhein-Westfalen man versucht, zur Politik der Nadelstiche das zurückzudrängen. Und da kann ich nur eindringlich davor warnen, wenn man da zu lange wartet, es wird immer teurer, immer schwieriger, das zurückzudrängen, weil sich irgendwann diese Systeme aus sich selbst heraus ernähren. Und da ist eine Investition, dass man da frühzeitig in Strafverfolgung, in Polizei investiert, um diese Phänomene schon am besten im Keim zu ersticken, ist für alle eine Win-Win-Situation. Also das wären so Maßnahmen, die könnte man eigentlich, bis auf das Asylrecht, da gibt es ja größte rechtliche Bedingungen. Und die anderen drei, wenn ich jetzt das sage, die könnte man morgen umsetzen. Die Zahlen veröffentlichen, Schwerpunkt Staatsanwaltschaften machen und eben Integration viel forcierter einfordern, dass wir das tun.
Sie sind unlängst als der viel zitierte Experte des Bösen beurteilt worden. Was macht das eigentlich mit einem Menschen, der sich tagtäglich mit Gewalttätern, mit Straftaten befasst, mit Messerattacken? Was macht das mit einem?
Ja, das klingt immer so ein bisschen merkwürdig, wenn ich das sage. Ich bin ein grundsätzlich optimistischer Mensch und sehe immer eher das, was man machen kann, was man verbessern kann und bin gar nicht verzweifelt und pessimistisch. Aber es ist sicher so, dass ich über 33 Jahre stark hinter die Kulissen sehe und das sehe, was man normalerweise nicht sieht. Aber ich sehe auch das, was man machen kann. Und ich kenne sehr, sehr viele Straftäter, die mit den richtigen Maßnahmen nicht mehr rückfällig geworden sind. Ich kenne sehr, sehr viele Erfolgsgeschichten. Aber es ist wie immer so, man muss dann die Sachen anpacken, man muss da richtig dahinter gehen, dann kann man viel verändern. Von daher würde ich sagen, ich weiß, was alles möglich ist, was es alles gibt und auch, was hinter den Fassaden passiert, das weiß ich. Und da kann man dann kriegt man ein, also kein romantisches und idealisiertes Welt- und Menschenbild, das ist sicher so, Aber meine Haltung dahinter ist, man sieht dadurch auch alles, was man ändern könnte, was man ändern sollte. Und ich komme eher von der Seite insgesamt.
Das ist eigentlich das pure Böse.
Ja, ich argumentiere ja mit diesen Argumenten gut und böse nicht, weil sie sind so moralisch und bei Moral ist immer Doppelmoral so nahe. Es sind ja in der Weltgeschichte die größten Schweinereien sind begangen worden unter den höchsten Idealen. Deswegen traue ich diesen ganzen Idealen nicht von Gut und Böse und von den besonders reinen Lehren und von dem Wohlfahrtsausschuss, der dann die Guillotine sprechen lässt. Also das ist nicht meine Terminologie am Schluss. Ich gehe davon aus, ist eine Person gefährlich? Was ist das Risiko? Und es gibt sehr gefährliche Menschen. Es gibt Menschen, die die Disposition haben, grausamste Dinge zu begehen. Und ich würde das eher so eine Etage drunter mehr pragmatisch beschreiben und dann daraus auch Handlungen ableiten und operiere weniger mit moralischen Begriffen.
Letzte Frage, woran halten Sie sich fest? Was gibt Ihnen die Kraft, um den Optimismus, die Zuversicht nicht zu verlieren?
Weil es keine andere Möglichkeit gibt. Also wir haben die, ich sag, also ich könnte es pathetisch sagen, wir haben dieses Leben und der Deal in diesem Leben ist, dass wir eine begrenzte Zeit haben, von der wir nicht wissen können, wie lang die ist und dass wir daraus das Beste machen können, was wir dann in dem Rahmen machen können. Und ich glaube, was anderes gibt es gar nicht. Also muss man das in seinem Bereich, in dem das möglich ist, das versuchen zu machen, was man sinnvoll findet, wo man etwas besser machen kann. Und wie immer wissen, das sind Tropfen auf einen heißen Stein, das ist klein, mini, mini, mini. Aber so sehe ich das Leben generell.
Herr Urbanio, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gern geschehen, Herr Zeller.